Guten Morgen. Vergangenen Sonntag, der Carsten hat es schon angedeutet, hat unsere Predigtreihe, unsere neue Themenreihe mit dem Thema Wimmeln, Wuseln, Ruhe begonnen. Wer hier war oder wer zugeschaut hat, erinnert sich, dass Heinz gepredigt hat. Und er hat betont, wie wichtig es ist, zur Ruhe zu kommen, dass es sogar ein göttliches Prinzip ist. So wie Gott die Erde in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat, so soll der Mensch auch tun, und zwar zu seinem eigenen Nutzen. Habt ihr euch letzten Sonntag schon darin geübt? Heute ist wieder die Möglichkeit dazu, einfach einen neuen Versuch zu starten, zur Ruhe zu kommen. Gott hat es uns vorgemacht. Ich denke, der Carsten hat es gesagt, ihr habt heute schon mal eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, die Sonntagsruhe stört's nicht arg, wenn ihr nachher noch eine gute Wahl trefft, und zwar mit 2 Kreuzchen. Vielleicht ist es möglich. Denke ich, ist drin am Sonntag. Wenn wir die Möglichkeit haben, in unserem Land wählen zu gehen, dann ist es, glaube ich, gut, wenn das alle tun. Heute ist also der 2. Sonntag, und wir wandern ein bisschen von der Schöpfungsgeschichte, die ja eben diese 7-Tage-Woche begründet, ein paar Kapitel weiter zu einer ersten großen Bestandsaufnahme Gottes über die Menschheit. Ihr ahnt schon, es dreut nichts so Gutes. Kapitel 6 im 1. Buch Mose, da lesen wir ab Vers 5. Wer möchte, kann gern mit mir aufschlagen. Das ist Seite 8 im hinteren Teil der Bibel, also im ersten Teil, nicht im hinteren, im ersten Teil der Bibel. 1. Mose 6 ab Vers 5 bis Vers 13. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Die meisten dieser Verse, die ich vorgelesen habe, sind wie Hammerschläge. Gott findet unter allen Menschen nur Noah, der fromm lebt. Ein totaler Bankrott der Menschheit, der Menschen, die doch sehr gut geschaffen sind, hat Heinz letzten Sonntag gepredigt, der Mensch sehr gut gemacht. Ist euch beim Lesen irgendwas aufgefallen oder beim Zuhören? Man müsste sich glatt fragen, wie alt ist eigentlich dieser Bericht über Noah? Ein paar tausend Jahre alt oder vielleicht gestern aufgeschrieben? Ja, man muss nur ein bisschen in Nachrichten lesen, hören oder schauen, und man stellt fest, dieser Befund ist ja auch heute noch gültig. Die Erde ist verderbt und voller Frevel. Es gibt viele Nachrichten, vielleicht geht es euch da wie mir, die lese ich gar nicht. Ja, das ist nichts Neues. Die liest man eigentlich gar nicht, weil die Schlagzeile einem schon ein bisschen den Magen umdreht. Die Bosheit der Menschen schreit auch jetzt zum Himmel. Zu welchem Frevel der Mensch in der Lage ist, hat er nicht nur heute, sondern in seiner gesamten Geschichte voller Untaten bis zum heutigen Tag in millionenfacher Weise gezeigt. Hier in Deutschland und überall auf der Welt. Ich glaube, dass jeder Mensch, und jetzt kommen wir ganz nah in diesen Saal, ich glaube, dass jeder Mensch zu allen möglichen Untaten in der Lage ist, zu allem Bösen. Es müssen nur die Umstände so sein. Und wir als Vorbereitung auf die heutige Bibelstelle habe ich am Freitag mit einem Bekannten gesprochen und er hat mir erzählt von seiner Heimfahrt aus dem Urlaub. Das Land spielt keine Rolle, es ist universell gültig. Ich sage trotzdem, es war Kroatien. Aber es waren keine Kroaten, sondern wahrscheinlich auch sehr viele Deutsche, weil ungefähr jeder zweite Deutsche diesen Sommer in Kroatien war. Und er hat erzählt, dass auf der Autobahn, ich glaube Richtung Slowenien oder so, war die eine Spurverengung von 5 Spuren auf 3. Und er hat gesagt, es war mordsviel Verkehr, es haben sich Abgründe aufgetan, wie sich die Autofahrer verhalten haben. Einfach um reinzukommen in diese rettende dreispurige Fahrbahn. Also ich glaube, viele von uns wissen, wovon ich rede. Ich selber weiß es nur zu gut. Ich weiß selber, wie mir manchmal die Wut hochkocht im Straßenverkehr. Und das ist nur ein winziges Beispiel, wo man irgendwie sämtliche Kontrolle fahren lassen kann und es plötzlich nur noch um einen selber geht, um mich selber, dass ich jetzt da reinkomme, dass ich weiterkomme und der Rest ist mir völlig egal. Also, nichts Unbekanntes, aber nur ein kleines Beispiel zur, wenn jemand noch Zweifel hatte, dass man doch zu ziemlich vielen, wenn nicht gar allem Bösen in der Lage ist. Wir können uns beunruhigend gut in die Gesellschaft zu Noahs Zeit hineinversetzen, würde ich sagen. Macht uns keine großen Schwierigkeiten. Sie waren nämlich genauso wie die heutige. Und was wir gelesen haben, ist auch höchst beunruhigend. Gott beschließt, Gericht über die Menschen zu halten. Das ist nichts anderes als ein Gericht. Es geht um die Vernichtung der Menschheit, bis auf einen, nämlich Noah und seine Angehörigen. Insgesamt 8 Menschen. Sonst werden keine Unterschiede gemacht. Alle werden demselben Todesurteil zugeführt. Sogar die Schöpfung, also die Tierwelt und die Pflanzenwelt. Noah bekommt den Auftrag, einen Kasten zu bauen, besser bekannt unter dem Namen Arche. Die Maße werden ganz genau beschrieben in den folgenden Versen. Und sie bietet Platz für Menschen und Tiere, eben für diese 8 Menschen und für Tiere, für eine Auswahl an Tieren, damit diese nicht aussterben. Ihr kennt vermutlich die Geschichte der Arche und wie die Tiere gesammelt werden. Und als alle dann in der Arche drin sind, schließt Gott selber die Tür zu, heißt es. Damit ist klar, Gott meint es ernst. Ja, also wo steht es mit der Herr schloss hinter ihm zu, Kapitel 7, Vers 16. Damit wird klar, das Gericht wird stattfinden, es gibt keine Begnadigung, in letzter Sekunde gar, kurz noch die Arche auf, nein, es ist vorbei. Die Menschen müssen für ihre Sünden, für ihre Boshaftigkeit sterben. Niemand kann sich mehr retten vor dem Wasser, das aus der Tiefe, beschreibt die Bibel, und vom Himmel her die Erde überschwemmt. Es ist die Sintflut, was so viel heißt wie allumfassende Flut. Nur so als kleines Wissenshäppchen. Die Sintflut, Sint steht für allumfassend. Wir haben mit ansehen müssen, wahrscheinlich klingelt es jetzt auch ein bisschen bei dem einen oder anderen, was für eine große Zerstörung so Wasser anrichten kann in der Eifel. Ein Hochwasser, das im Vergleich zur Sintflut doch verschwindend gering war, hat Menschen in Deutschland aus dem Leben gerissen, auf furchtbare Weise, hat Landstriche verändert und doch war es nur ein kleines Wässerchen im Vergleich zur Sintflut. Und doch so schockierend. 40 Tage und 40 Nächte ist der Regen gefallen, bis das Wasser die ganze Erde gefüllt hat, auch die Berge. Das heißt, weit in den Versen, vor allem in Kapitel 7 jetzt, 150 Tage lang wuchsen die Wasser, so übersetzt es Luther. Alles Leben wird ausgelöscht und wenn man so will, kann man das sagen, es ist die erste Zerstreuung des Menschen. Ja, Zerstreuung ist das Gegenteil von Sammeln, obwohl Zerstreuung hier beinahe wie ein beschönigender Ausdruck wirkt. Der Mensch wird vernichtet, er lebt, die Gemeinschaften, die Gesellschaft ist zerstört, kaputt. Endlich, nach weiteren 150 Tagen, sinken die Pegel und die Zeitangaben, ich habe mir da ein bisschen so eine kommentierte Studienbibel zu Hilfe genommen. Insgesamt dauert die Sintflut so circa ein Jahr. Das ist auch an den Geburtstagen Noahs ein bisschen festgemacht. Und ganz am Rande, das habe ich jetzt schon öfter im Laufe meines Lebens gehört, diese Sintflut als Urkatastrophe der Menschheit kommt auch in anderen Kulturen vor. Im Gedächtnis anderer Kulturen wird sie erwähnt, in schriftlichen Zeugnissen. Ferner habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal gelesen, dass Wissenschaftler heute unfassbar große Mengen Wasser unter der Erdoberfläche vermuten. Deutlich mehr Wasser, als die Ozeane insgesamt fassen. Das nur so am Rande. Wenn sich jemand fragt, ja, wo sind denn diese ganzen Wasser hin? Die Bibel sagt, die Erde hat sie verschluckt und wenn man jetzt unter der Erde sucht, dort sind tatsächlich sehr, sehr große Wassermengen. Ja, so wie viel zur Sintflut, eine wie gesagt Urkatastrophe, eine unvorstellbare Zerstörung. Und dann sinkten die Wasser und Noah mit seiner Familie und den Tieren kann die Arche verlassen. Lesen wir mal ein bisschen darüber in Kapitel 8, drei Verse, und zwar die Verse 20 bis 22. Also es ist gerade der Zeitpunkt, wo die Arche verlassen wurde. Und da steht in Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Noah opfert Brandopfer. Es wird nicht näher beschrieben, warum er das tut. Es kann Ausdruck des Dankes sein. Und Gott gibt eine wunderbare Antwort und eine Zusage. Obwohl der Mensch böse ist, das hat sich an der Bestandsaufnahme gar nichts geändert. Diese Frage hat übrigens Philosophen beschäftigt vor wenigen Jahrhunderten. Es kam einer zum Beispiel zu dem Ergebnis, der Mensch, der ist gar nicht böse, sondern der ist von Natur aus gut. In seinem Naturzustand ist der Mensch gut. Was ihn böse macht, sind nur die Umstände. Ja, Rousseau sagt das so ähnlich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mich im Wort ein bisschen vertan habe, dass man mich widerlegen kann. Also der Mensch ist gut, er muss nur diese Lebensumstände haben. Irgendwie hat sich der Rousseau nie bestätigt. Entweder sind die Lebensumstände nie gekommen oder es ist einfach eine Fehleinschätzung und wir sagen gleich, die Einschätzung, die in der Bibel steht, die Gott spricht, ist die richtige. Gibt es vielleicht gar keinen idealen Naturzustand? Ja, ich halte es lieber mit einem anderen Philosophen, der diesen Spruch mit der Mensch ist des Menschen Wolf bekannt gemacht hat. Das war der Hobbes, Thomas Hobbes. Das kommt eigentlich meiner Wahrnehmung viel näher und scheint mir auch mit der Bibel mehr übereinzustimmen. Also, obwohl der Mensch also böse ist, wird es keine Sintflut mehr geben. Nein, er sagt sogar Leben zu Saat und Ernte. Ich übersetze es mal in unsere Sprache. Das Klima, die Jahreszeiten, also Tag und Nacht, sollen bestehen bleiben. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Vers. Es ist ein Vers, an dem man sich in diesem Leben festhalten kann, ja, auf dieser Erde. Gott sagt es zu. Und aus aktuellem Anlass möchte ich hier auch noch meine Meinung ein bisschen einbauen, wenn wir das hier so lesen. Ich habe manchmal diesen vagen Eindruck, keine Statistik, irgendwelche festen Fakten habe ich nicht, aber manchmal kriegt man den Eindruck, dass bei Christen dieser Vers oder was anderes, ich weiß nicht, zu der Einschätzung führt, dass zum Beispiel Umweltschutz nicht so wichtig ist. Gott hat es ja in der Hand und es gibt sehr viel wichtigere Dinge als Umweltschutz und Panik und sich vor Sorge zu verzehren, das ist fehlangebracht, also nicht angebracht. Natürlich ist das nicht angebracht, gar keine Frage. Und es gibt tatsächlich Wichtigeres als Umweltschutz. Es gibt zum Beispiel unsere Aufgabe, Menschen auf Jesus hinzuweisen, sehr viel wichtiger. Aber ich denke, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und man muss den Umweltschutz gar nicht aus dem Blick verlieren, zumal Gott selber den Auftrag gibt, im Kapitel 2 vom ersten Buch Mose die Schöpfung zu bewahren. Vers 15 steht das. Es ist also richtig, mit der uns anvertrauten Erde besonnen und möglichst ressourcenschonend zu handeln. Wir kriegen es in den Medien täglich gezeigt, was es bedeutet. Zum Beispiel muss man vielleicht nicht jeden Tag kiloweise Fleisch essen oder auch nicht überall hinfliegen und zu jeder Zeit und so weiter und so fort. Ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen das auch beachten. Und ich wünschte, meine Frau wäre hier, dass sie das jetzt hört, dass ich es gesagt habe. Ja, es ist ihr ein Anliegen. Aber über alledem steht Gottes großartige Verheißung, dass er die Erde bewahren möchte. Er sagt es zu. Er möchte uns das garantieren. Nein, er garantiert es uns. Und es wäre eigentlich geradezu irre, wenn jetzt Menschen ihm dabei nicht irgendwie die Einhaltung dieser Zusage erleichtern, sondern sich gar nicht um die Erde scheren. So, Klammer zu, das war meine Ansicht zum Thema, wie gehen wir mit unserer Erde um. Die gelesenen Verse 20 bis 22 werden einige Abschnitte später Bestandteil eines Bundes, den Gott schließt. Ich lese mal vor, das sind jetzt einige Verse mehr. Es geht um Noah, aber nicht nur um Noah in diesem Bund. Kapitel 9, die Verse 8 bis 17. Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich nicht ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Kleiner Hinweis noch vielleicht, wer mit Fleisch jetzt gerade nichts anfangen kann. Ich denke, es ist rausgekommen, worum es geht bei dem Begriff Fleisch. Das ist eine Umschreibung für Mensch und Tier. Mir war bis jetzt gar nicht bewusst, dass Gott diesen Bund gar nicht nur mit Noah geschlossen hat. Gut, seine Söhne kann man noch dazu nehmen, das überrascht jetzt nicht groß. Aber wenn ihr genau den Vers gesehen habt, Vers 10, auch mit den tierischen Bewohnern der Arche besteht der Bund. Das ist eigentlich ganz interessant und zeigt Gottes Sorge um seine Schöpfung. Es ist ein Bund des Neuanfangs. Ein Bund des Lebens, ein Bund der Hoffnung. Gott schickt keine Sintflut mehr. Und der Bogen, von dem es da heißt, das ist natürlich unser Regenbogen. Und ich habe mir überlegt, Gott denkt sehr, sehr oft an diesen Bund. Wir sehen hier vielleicht nicht so oft einen Regenbogen, aber wenn man das mal auf dem ganzen Planeten verteilt betrachtet, ist doch wahrscheinlich beinahe jeden Tag irgendwo ein Regenbogen zu sehen. Und wenn der sichtbar wird, dann sagt Gott zu, denkt er an diesen Bund. Ganz wunderbar finde ich das. Wir halten mal fest, der Mensch ist böse, aber es gibt keine Sintflut mehr als Gericht über den bösen Menschen. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Die Hoffnung war begründet. Und doch ist es so, dass ein gerechter Gott Unrecht und Frevel nicht ignorieren kann. Die Boshaftigkeit, schlechte Taten kann ein gerechter Gott nicht ignorieren. Es ist eben nicht alles egal jetzt. Was ist mit Gerechtigkeit für Opfer von Unrecht zum Beispiel? Auch wenn keine Wassermassen mehr kommen, um Gericht auszuüben, um ein Urteil zu vollstrecken, das ändert ja nicht Gottes Urteil über den Menschen an sich. Der Mensch beweist es, haben wir vorhin gehört, beweist es täglich und oft, wie boshaft er ist. Es muss also in irgendeiner Form ein Gericht mit einem gerechten Urteil geben, das schwebt wie ein unsichtbares Damoklesschwert über der Menschheit. Es gibt für den Begriff Gericht im Neuen Testament 34 Treffer. Ein Klick und beim Bibelserver kommt man drauf. 34 Treffer für den Begriff Gericht. Und kein einziger Treffer, ich habe es überprüft, handelt von einem Gericht als Essen. Sehr viele aber von einem Gericht, das manchmal auch als jüngstes Gericht bezeichnet wird, also das letzte Gericht, das über die Menschen kommen wird. Und hier wird deutlich, die Sintflut, die es, ich werde es nicht müde zu betonen, nicht wiederkommt, war doch sowas wie ein Vorbote, auch wenn sie selber eben nicht kommt. Ein allumfassendes Gericht kommt eben doch über die ganze Menschheit. Und eine kleine Ahnung, wie das Gericht aussehen wird, liefert uns die Offenbarung ganz, ganz hinten in der Bibel. Ich lese mal da ein paar Verse. Das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 20. Offenbarung 20, das ist die Seite 304, ab Vers 11. Da hat ja Johannes diese Erscheinung, die Erscheinung über die gesamte Offenbarung erscheint ihm, ähnlich wie in einem Traum. Und da sieht er, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Aufwühlende Verse, finde ich. Und das hat viele Menschen aufgewühlt im Laufe der letzten Jahrhunderte. Das hat die Fantasie angeregt, das hat die Kunst angeregt. Hier steht, dass niemand, auch die Toten, egal wo diese Toten liegen, dem Gericht nicht entkommen können. Oder etwa doch? Ich blättere mal kurz anderswo hin. Und zwar ins Evangelium nach Johannes. In Johannes 5, das steht auf Seite 116 im hinteren Teil der Bibel, da lese ich mal ab Vers 22. Da spricht Jesus, Johannes 5, ab Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Aha, das Gericht ist aber auch hier da. Aber Jesus wird das Gericht übergeben. Vers 23, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Jesus, dem Sohn Gottes, ist wie gesagt das Gericht anvertraut. Wer Jesus glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Das sagt Jesus selber hier. Eigentlich stirbt der Mensch gar nicht mehr. Auch wenn sein natürlicher Leib stirbt, so stirbt er, seine Seele oder wie man es auch bezeichnen will, stirbt nicht, sondern geht direkt ins ewige Leben. Vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, heißt es in Vers 24. Sogar diejenigen Toten, die Jesu Stimme hören, werden leben. Jetzt bin ich natürlich überfragt, wenn es darum geht, wer hört denn unter den Toten jetzt Jesu Stimme? Aber was man, denke ich, auf jeden Fall schließen kann, ist, dass durch Jesus jeder Mensch, egal wann er gelebt hat, Zugang hat zu einem Leben sozusagen ohne Gericht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Was ist da die Gerechtigkeit? Viele von uns wissen das, viele von uns haben es in ihrem Herzen. Ja, und selig sind, die es in ihrem Herzen haben. Jesus ist für uns gerichtet, ganz einfach und doch so weit, so entscheidend, so dass wir nicht mehr ins Gericht müssen. Er hat durch seinen Tod besiegt, das Gericht für uns praktisch übernommen und durch seine Auferstehung den Tod besiegt. So dass seine Nachfolger, Jesu Nachfolger, ewiges Leben haben. Und das ist unser Evangelium, das ist die gute Nachricht. Bezieht sich jetzt der Bund mit Noah, dieser Bund der Hoffnung, also nicht nur mit Noah, sondern auch mit der Schöpfung, wie wir gelesen haben, auf diese Erde? Jetzt versuche ich mal mich mit der Folie. Wenn es nicht abgeschnitten wäre, wäre es ganz gut. Ihr seht schon, ich bin mit PowerPoint nicht so arg talentiert wie zum Beispiel der Heinz. Also das Abschneiden, das liegt nicht an mir, aber diese Pfeilchen, die habe ich einfach nicht so hingekriegt mit der Animation. Heinz, du musst mir das mal zeigen, wie ich die auch noch in diese stufenweise Animation reinkriege. Also der Bund zu Noahs Zeit. Nächstes. Benni, kannst du vielleicht gerade einen Klick weitermachen? Danke, super. Ich sag's dir einfach, diese Fernsteuerung geht nicht. Also die Menschen sind böse, es gibt Gericht und ein neuer Bund des Lebens entsteht auf der Erde, verbunden mit der Zusage Gottes, die allen Menschen die Hoffnung gibt, es kommt keine Sintflut mehr. Achten wir mal auf die Reihenfolge. Wenn ich jetzt die Bibelstelle mit Johannes richtig verstehe, nächster Schritt und noch ein. Achtet auf die Reihenfolge. Die Menschen sind böse, gleiche Ausgangslage. Und dann kommt Jesu Tod und Auferstehung. Sein Sühnetod, muss man hier sagen, für die Menschen. Und diese Tat, die in der Geschichte nach hinten und in die Zukunft reicht, erspart den Menschen das Gericht und gibt ewiges Leben in einer neuen Welt. Während also, wenn Noahs Bund auf das Leben hier auf der Erde bezogen ist, ist der Bund mit Jesus für alle Zeiten und auch für die neue Welt, für die neue Erde, wie es in der Bibel heißt. So, dazu eine Bibelstelle. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, ich denke, das wird deutlich, warum eigentlich, warum tut denn Jesus das? Ich meine, so dieser Ablauf, boshafte Menschen, Gericht, klingt logisch. Nein, Gottes Liebe verhindert eine zweite Sintflut, sondern stattdessen kommt sein Sohn auf die Welt, um zu bezahlen. Die Motivation ist Liebe. Durfte vor der Sintflut nur eine handverlesene Schar Menschen in die Arche, wurde eine handverlesene Schar Menschen gesammelt zur Rettung, um Gottes Gericht zu entgehen. Also ist jetzt bildlich gesprochen die rettende Arche, ohne Wassermassen sozusagen, diesmal für alle Menschen offen. Was für eine große Sammelbewegung ist das? Die Arche ist offen. Das ist Anlass zu großer Freude. Es kommt ein neuer Bund vor dem Gericht. Und das Gericht findet gar nicht statt für Menschen, die gesammelt werden zur Rettung. Jesus, und das Bild liefert er uns selber auch, ist die Tür zu dieser Art Arche, zu dieser neuen Arche, in die jeder Mensch reinpasst. Jesus ist die Tür. Aber wie zu Noahs Zeit, und das möchte ich nicht unterschlagen, muss auch gesagt sein, es gibt trotzdem noch ein Gericht, und zwar für alle, die nicht an Jesus glauben. Und da kommt jetzt noch der letzte Teil der Folie, bitte, Benny. Noch eins, genau. Ich würde ihn ganz gern weglassen. Passt doch eigentlich ganz gut zum Zeitgeist, das unter kleingedruckt wegzuschweigen. Aber die Bibel ist ganz eindeutig. Es wäre schön, wenn möglichst viele erkennen würden, dass Jesus die einzige Hoffnung ist, aber auch eine große, unerschütterliche Hoffnung. Und es ist sogar eine größere Hoffnung als diejenige des Bundes mit Noah, weil das ewige Leben in dieser Hoffnung drin ist. Und größere Zuversicht kann man, glaube ich, nicht kriegen, wenn man nicht nur auf das Diesseits beschränkt ist, sondern für Ewigkeit die Hoffnung hat, also die Hoffnung hat für die Ewigkeit, für das ewige Leben mit Jesus, im Bund mit Jesus. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr, ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du diesen Bund mit Noah, mit seinen Söhnen, mit der Schöpfung aufgerichtet hast, auf dass wir auf dieser Erde leben können. Dass wir uns nicht von der Sintflut fürchten müssen. Dass wir nicht, ja, dass du einfach zugesagt hast, dass du auch die Erde bewahren wirst. Dass du uns ja, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht bestehen lässt. Ich möchte dir aber noch viel mehr danken dafür, dass dein Sohn Jesus einen neuen Bund gebracht hat, der offen ist für alle Menschen, dessen Türen noch offen stehen. Und ich möchte dich bitten von Herzen darum, dass möglichst viele, viele Menschen erkennen, dass es die einzige Rettung auch ist und dass sie ja, ohne eigene Leistung möglich ist, dass sie uns vor dem Gericht bewahrt, weil wir nicht in der Lage sind, für unsere Sünden einzustehen, sondern wir brauchen die Vergebung durch dich. Ich danke dir für diesen neuen Bund und ich möchte dich bitten, dass durch uns dein Evangelium leuchtet für alle Menschen, dass möglichst viele daran glauben können. Er mache uns zu deinen Werkzeugen, zu einzelnen Lichtern in dieser Welt, Herr. Amen.